Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
España a Semifinales. Hallo, liebe Zuhörer. Hätte ich nicht gedacht, dass wir uns zu so einem späten Zeitpunkt während der EM nochmal hören, so zwischen Viertel- und Halbfinale, denn Spanien ist weiter am Leben. Die Selección steht vor dem großen Duell mit der italienischen Auswahl. Darüber wollen wir heute reden, auch ein bisschen noch, was sonst so passiert ist bei der EM. Ein bisschen was gibt's auch in La Liga, ist da los. Trainingsauftakt bei Real Madrid zum Beispiel. Also neue Folge Tiki-Taka. Wer fehlt da? Natürlich der Alex.
Hola, servus.
Hola, servus.
Hola, buenas. Wie geht's? Gut drauf sind wir, ne? Spanien, Halbfinale, das freut uns natürlich sehr. Vorab hätten wir es wahrscheinlich beide nicht unbedingt gedacht vor der EM, dass sie bis ins Halbfinale einziehen. Aber liegt natürlich daran, dass sie den Franzosen aus dem Weg gegangen sind. Also da hatten sie, um ehrlich zu sein, einfach ein bisschen Glück, dass die Schweizer die Franzosen eliminiert haben, weil ich glaube, gegen Frankreich hätte es nicht gereicht. Vor allem aber nicht mit der Leistung wie gegen die Schweiz, weil die war schon, fand ich, sehr, sehr dünn, abgesehen natürlich von der Verlängerung. Da waren sie wieder normal, da haben sie wie Spanien gespielt, da waren sie natürlich auch ein Mann mehr. Da war es fast schon typisch Spanien, ne? Gefühlt 80-90% Ballbesitz und lauter Hochkaräter verballert. So.
Ja, und ich glaube 20-0 Torschüsse nach dem Platzverweis. Also da dann, wenn sie wollen, können sie schon, aber irgendwie das frühe Tor Jordi Alba abgefälscht, haben sie sich vielleicht gedacht, gut, das bringen wir jetzt locker über die Zeit, wir müssen ja Kräfte sparen, bald kommt ja Halbfinale. Also ja, schon verrückt, was da dann wieder passiert ist, dass da die Schweiz nochmal zurückgekommen ist. Auch Respekt dafür, aber vielleicht hat da am Ende dann doch noch ein bisschen der Glaube, der Kampf so gefehlt, wie sie gegen die gegen Frankreich da überzeugt haben und dann den Weltmeister rausgeworfen haben. So. Ja, und wenn du dann zu zehnt nur noch bist, wird es dann immer schwieriger. Aber trotzdem, glaube ich, erhobenen Hauptes kann man.
Ja, absolut erhobenen Hauptes, mehr als das sogar. Aber ja, die rote Karte war der Knackpunkt. Leider, Klammer auf Klammer zu, aus Schweizer Sicht. Denn sie war ja sehr umstritten. Also nicht jeder hätte da rot gegeben. Ich behaupte sogar, 8 von 10 Schiedsrichter geben da keine rote. Von daher war das natürlich glücklich für Spanien, aber ausnutzen konnten sie es ja trotzdem nicht. Also für die Schweiz war ja das Elfmeterschießen, das würde ich mal behaupten, gewünschte, erreichte Ziel. Und Sommer hat ja auch sein Bestes gegeben, war ja mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz über 120 Minuten, aber es hat nicht ganz gereicht, ne?
Sollte dann nicht mehr sein. Da hatte ich dann auch schon Angst und Bange, als dann auch noch Busquets den ersten Elfmeter da an den Elfer Pfosten guckt. Also mach cool und will Jan Sommer ausgucken und dann verschießt er trotzdem.
Er hat es ja richtig gemacht, ne? Also Torwart ausgeguckt, Schuss, aber 3 Millimeter zu weit links. Das ist ja einfach nur Pech, ne?
Ja, schon kurios. Wenn ihr, liebe Zuhörer, ein bisschen ausführlicher was zu dem Spiel hören wollt, ich war da im Rasenfunk, also einfach rasenfunk.de, der Podcast, da habe ich ausführlicher über das Spiel geredet, auch über den die rote Karte natürlich und warum die für mich schon auch irgendwo vertretbar war halt Fuß hoch und offene Sohle, offen Knöchel, Geschwindigkeit, bla, darüber redet man. Hier zum Spiel gibt es jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, ist ja auch schon ein paar Tage her, wir wollen ja eher vorausschauen.
Ja, mit anderen Worten, aber du bist mir fremd gegangen.
Ich bin dir fremd gegangen mit dem Max Jakob Ost, ja, ich gebe es zu. Und dann auch nach dem Spiel gegen Italien werde ich es auch nochmal tun und mal gucken, ob es dann für ein Finale nochmal reicht, also da dann nochmal Rasenfunk. Aber jetzt quatschen wir erstmal so vorausschauend auf das Duell gegen Italien. Die sind ja auch weiter euphorisch unterwegs, Power, Tempo-Play, Pressing, also maximale Emotionen auf dem Platz da auch gegen die belgische Auswahl war das eigentlich ein ganz gutes Länderspiel von Italien. Belgien am Anfang noch ein bisschen ganz gut dabei gewesen, Doku unberechenbar, aber Italien schon richtig gut drauf, oder?
Ja, besser drauf als die Spanier, zumindest in diesem Viertelfinale haben mir die Italiener wesentlich besser gefallen als die Spanier. Das war von den Spaniern wirklich, wirklich dünn. Aber Italien, ja, gegen Belgien, so ein offenes Spektakel hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Ich hätte eher gedacht, da gibt es ein bisschen Abwarten und taktieren und eher Safety first und es geht mit irgendeinem 0-0 in die Kabine. Nee, von Anpfiff weg, Power, Vollgas, Torchancen, Konter, Tempo. Also das war schon wirklich... Ja, man muss fast schon sagen, leider war es nur ein Viertelfinale. Ne? Es hätte Finale oder Halbfinale auch sein können. Also war schon ein tolles Spiel und ja, für die Italiener natürlich eine grandiose Sache, dass sie da weiterkommen. Wobei auch da ein bisschen glücklich, wenn Lukaku den macht, ne? Aus 2-3 Metern muss er nur den Fuß hinhalten und stolpert da irgendwie den Ball gegen Linie und dann Spinazzola klärt den mit dem Popo oder so, ne? Mit dem Hinterteil. Also das war schon Dusel aus Sicht der Italiener, denn normalerweise macht ja Lukaku 97 von 100 Mal da das Tor, ne?
Ja, gab ja nochmal eine Szene, wo dann Lukaku zum Kopfball hochsteigt, aber irgendwie 2 Zentimeter fehlen selbst ihm, um da an die Flanke zu kommen, hätte er wohl wahrscheinlich auch locker reingenickt, 2-3 Meter vorm Tor, aber ja, dafür hat dann eben Belgien das Glück gehabt, um den Elfmeter zu bekommen, auch
schmeichelhaft. Der war nicht unbedingt einer, ne?
Ja, ich konnte schon da auch wieder was sehen, wo man sagen könnte, ja, er war in der Geschwindigkeit, geht so um den Spieler rum, aber auf jeden Fall sehr strittige Entscheidung. Aber trotzdem glaube ich, die verdiente Mannschaft hat da gewonnen, trotz Zeitspiels und so weiter. Aber ich bin jetzt vor allem sehr gespannt auf das Duell gegen Spanien, weil ja Italien jetzt doch mal was ändern muss, wenn jetzt Spinazzola da lange ausfällt, ob dann irgendwie mit Emerson reinkommt und es dann doch eher so ein 3-5-2 wird und nicht mehr dieses typische 4-3-3. Also das könnte so ein bisschen Italien die Balance vielleicht nehmen, das Gleichgewicht, das, was sie bisher in ihrem Turnier hatten, ist ja maximal eingespielt, die Mannschaft, nicht viele Änderungen auf dem Platz, also richtig gut eingespielte Truppe, aber jetzt muss sie eben mal, muss da mal reagiert werden, da bin ich gespannt.
Also du glaubst, Italien stellt auf Dreierkette um, oder?
Ja, oder ist Emerson so klarer Viererketten-Linksverteidiger?
Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, aber es würde mich ein bisschen wundern, wenn sie das System umstellen, weil sie damit ja so gut gefahren sind und du sagst es ja, so gut eingespielt waren über die gesamte EM, jetzt dann das System ändern, weiß ich nicht, wäre ein bisschen riskant. Aber ja, unabhängig davon, haben wir eigentlich beide Italien als Favorit auf dem Zettel oder siehst du das?
Ich habe sie ins Finale getippt ursprünglich und jetzt auf das Spiel bezogen. Ja, dafür, ich habe bisher immer so gesagt, Spanien ist dann doch ganz okay und dass sie jetzt im Halbfinale stehen, ist für mich überraschend, aber da hat dann vielleicht auch immer noch ein bisschen so eine der absolute Top-Gegner gefehlt. Also wenn es Frankreich gewesen wäre, wie du gesagt hast, wären sie vorher schon raus. Oder eben jetzt auch, ja, mit Italien, glaube ich, da werden sie an ihre Grenzen kommen. Dafür gibt es so viele Baustellen. Vorne im Mittelsturm, Morata hat eine Chance vergeben, Gerard Moreno 6 Dinger verballert oder so. Spanien ist ja die Mannschaft bei der EM mit den meisten vergebenen Top-Chancen, 17 Stück laut Squawker. Und ja, auch die Innenverteidigung ist doch nicht unüberwindbar, auch wenn das jetzt mit Laporte und Eric Garcia ganz okay war wieder, aber...
Ja, jetzt hat er Pau Torres wieder gespielt. Und
richtig.
Gegen die Schweiz und hat ja direkt gepatzt im Verbund mit Laporte. Das war ja wieder ein Slapstick-Gegentor, ne? Der eine spielt den Ball dem anderen irgendwie ans, ans Gesäß
angepasst.
Oder auch da irgendwie an den Oberschenkel oder was auch immer. Das sah ja wieder so unkoordiniert und schlecht kommuniziert und aus und haben sich so schlecht verhalten. Also das Innenverteidiger-Pärchen macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Hat mich auch gewundert, dass er Eric Garcia wieder rausgenommen hat. Also Luis Enrique, von daher würde ich da fast schon erwarten, dass Garcia wieder zurückkehrt, aber das ist ja auch nicht gut, ne? In jedem Spiel dein Innenverteidigerpärchen tauschen, ist ja auch nicht unbedingt das, was man jemandem empfehlen sollte, aber das macht mir schon Sorgen, also die Abwehr, die Innenverteidigung der Spanier macht mir Sorgen und vorne natürlich Moreno und Morata, ne? Also das ist schon auch Slapstick, was die vergeben. Jetzt diesmal war es ja Moreno, ne? Das eine Mal in der Verlängerung schießt er links vorbei aus 3 Meter und dann allein vom Torwart bolzt er, glaube ich, Sommer ins Gesicht oder wie war das? Also Junge, reiß dich zusammen. Ja? Ich verzweifle, ich kriege graue Haare vor dem Fernseher sitzend, was die beiden bei der EM schon verballert haben. Und ich meine auch gelesen zu haben, ich weiß nicht, ob es Walker oder wo auch immer, Opta oder so, dass die beiden zusammen die meisten Chancen verballert haben.
Ja, also 6-4,
glaube ich. Genau, 6-4 oder so war es. Also wirklich auch statistisch belegt, dass die einfach Bottler sind, ja, bei der EM. Das ist furchtbar. Also wenn du hinten dann so wackelig bist und vorne kriegst die Bälle nicht rein, dann wird mir Angst und Bange vor Italien, ganz ehrlich.
Ja, weil bei Italien hast du dann eben hinten, heißt das Innenverteidiger-Duo Bonucci und Chiellini. Oh, okay, Weltklasse, vorne auch noch Insigne, wenn der will und anzieht, dann trifft der schon Ciro Immobile, ist glaube ich mal wieder für einen Treffer gut. Also Italien da bisher die beste Mannschaft bei dem Turnier. Wobei Spanien ist ja die Mannschaft mit den meisten Toren, 12 Stück schon vor Italien, 11. Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz im Schnitt, 67%, mit auch den zweitmeisten Abschlüssen, 95. Nur da hat Italien mehr, 101. War mir auch noch nicht so bewusst, dass sie dann offensiv so viel raushauen, aber...
Ja, aber ein Sternchen hinter den 12 Toren, 10 davon kamen in 2 Spielen. 5-3 Kroatien und 5-0 Slowakei, also das... Ne, dementsprechend ist ja der Mittelwert nicht so hoch, wenn du in 2 alles rausballerst und in den anderen Spielen kaum triffst, Verzerrt das natürlich die Statistik ein bisschen. Also von daher sollte man mit Vorsicht genießen, denn ja, man hat es ja gegen die Schweiz gesehen. Sie haben wieder verballert ohne Ende in der Verlängerung, wo sie eben drückend überlegen waren. Also das Spiel nach vorne ist schon gut, aber der Abschluss ist unterirdisch, oftmals leider, und hinten sind sie halt wirklich für Konter und Gegenstöße anfällig, und vor allem, man hat ja gesehen, dass Italien monstermäßig Tempo machen kann. Also Belgien natürlich auch, die waren ja noch konterstärker in diesem Spiel, aber bei beiden hast du gesehen, wenn die da anlaufen, ne, wenn die mit Tempo kommen, dann ja, muss Spanien wirklich, wirklich aufpassen.
Eine Änderung könnte es geben, das ist, wie du sagst, Pau Torres wieder raus und Eric Garcia rein, aber auch vorne dürfte was passieren, dass da wieder Sarabia, der es jetzt auch dreimal von Beginn an spielen durfte, dass der wieder rauskommt, aber dann Moreno, also sprich noch mehr Offensive und kaum dann noch Wechseloptionen im Mittelsturm gegen die Italiener. Gäbe es da jetzt eine defensivere Variante, dass es vielleicht doch irgendwie im 4-4-2 versucht wird mit Llorente außen, oder meinst du, Sarabia wird dann einfach ersetzt durch einen Oyarzabal oder einen Moreno? Was meinst du?
Ich glaube, durch Olmo am ersten. Der hat mir wieder sehr gut gefallen. Der hat wieder ein tolles Spiel gemacht nach Einwechslung. War für mich ja bester oder auffälligster, im positiven Sinne auffälligster Offensivakteur. Im negativen war es ja Moreno. Von daher glaube ich am ersten, dass wenn Luis Enrique umstellen sollte, dann tauscht er Olmo für Sarabia, wobei Sarabia hat ja seine Sache auch wieder okay gemacht. Also das wäre das Einzige. Ja, und natürlich hinten
ausgewechselt zur Pause. Also
ach so, echt zur Pause? Das hatte ich jetzt gar nicht umschrieben. Ja, dann kann es natürlich sein, also zur Pause ist ja dann oft das Zeichen, dass du sehr unzufrieden bist. Von daher, ja, das könnte ich mir vorstellen. Hinten Eric Garcia könnte ich mir vorstellen. Ansonsten glaube ich, wird er die Startelf so belassen.
Heißt weiter Koke statt Llorente.
Heißt weiter Koke statt Llorente, genau. Hat mir übrigens auch gut gefallen, Llorente, ja. nach der Einwechslung. Also da zwei, drei Tiefensprints gemacht, genau wie man sie braucht und sich wünscht. Der ist einfach viel, viel dynamischer. Also von daher, mir gefällt er als Box-to-Box-Element schon sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass er ihn jetzt von Anfang an bringen wird. Also er wird, denke ich, der gleichen Elf vertrauen mit den zwei möglichen Ausnahmen.
Ja, dafür ist Llorente, glaube ich, auch noch ein ganz guter Joker, so der einfach dann nochmal Power mitbringt, hat dann auch nochmal Dani Olmo gut bedient gehabt, so in der Verlängerung, aber eben auch seine Chancen da ein bisschen vergeben. Trotzdem drei Keypässe nach Einwechslung schon auch stark. Tja, was tippt man denn dann? Das ist irgendwie...
Ja, ich fürchte, es ist der spanische Weg geht zu Ende tatsächlich. Also ne, vorne nicht treffsicher, hinten immer wieder wackelig. Ich sehe auch grundsätzlich bei Umschaltsituationen auch das Mittelfeld betreffend Probleme, weil im Rückwärtsgang weder Koke noch Busquets noch Petri die Besten sind gegen den Ball. Also alle weder schnell noch irgendwie monstermäßig, ne, zweikampfstark oder athletisch, also sprich wenn Italien. Also ich erwarte natürlich, dass Spanien ein bisschen mehr vom Ball haben wird, wobei auch Italien sich ja sehr, sehr wohl fühlt mit dem Ball. Also nur das Problem ist, Italien kann drei verschiedene Dinge machen und Spanien nur eins. Also Spanien kann seinen Ballbesitz und ne, das typische Spiel, und die Italiener können Ballbesitz, die Italiener können kontern, ne? Die Italiener können umschalten, die haben einfach mehr taktische Waffen, und deswegen sehe ich Italien vorne, ehrlich gesagt.
Ja. Man könnte jetzt noch sagen, ja, aber die Spanier haben ja jetzt auch nach einem Standard getroffen, nach dieser Ecke, aber gut, das war ja dann eben abgefälscht von Zakaria, also kann man da kaum gelten. Spanien versucht, ein bisschen polyvalenter zu sein, viel Seitenverlagerung, lange Bälle, dass es da auch mal langweilig durch Flanken geht, aber ja, es ist eben noch nicht so zum Erfolg führend oder noch nicht so erfolgreich, wie das bei Italien aussieht. Was tippst du dann?
2-1 Italien klingt ganz gut, ne? Der Standardtipp sozusagen. Also ich wünsche mir natürlich, dass Spanien ins Finale einzieht und dass es noch enger wird, Verlängerung, und dann irgendwie, ne, Spanien das Ding macht. Aber ich glaube Italien. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass es generell Verlängerung gibt, aber dass Italien oder dass Spanien weiterkommt, das sehe ich irgendwie einfach nicht. Also wenn ich so in meine Glaskugel schaue, sehe ich einfach das Finale Italien-England da. Kann ich leider, muss ich auf mein Bauchgefühl gehen, so leid es mir tut.
Ist ja auch keine Schande mit so einer Umbruchsmannschaft, auch ohne Ramos und mit vielen Problemen, ohne richtige Vorbereitung auf das Turnier mit Corona-Zwischenfällen, wäre es ja keine Schande, da im Halbfinale
vermutlich
beste oder zweitbeste Mannschaft des Turniers auszuscheiden.
Ja, nee, absolut nicht, das schon. Und vor allem viele junge Spieler, ne? Auch Torres ist ja, Pau Torres ist ja noch sehr, sehr unerfahren. Er grassiert sowieso Laporte in seinen ersten, was, vier Länderspielen, fünf Länderspielen überhaupt. Also unerfahren auf dem Länderspielniveau. Für Olmo ist noch jung, Ferran Torres etc. Also du hast ja wirklich, Pedri ja sowieso, den haben wir ja ganz vergessen, ne? Der unerfahrenste von allen sozusagen. Ja. Also für die Mannschaft ist Halbfinale ein tolles, oder wäre das Halbfinale ein tolles Ergebnis, sollte es da rausgehen. Also absolut, ja, schon das soll erfüllt, würde ich sagen.
Genau, genau. Tja, und dann im anderen Halbfinale, jetzt hat Dänemark auch eigentlich überzeugt gegen Tschechien, das wieder, ja, die Tschechen hatten mehr Abschlüsse, aber irgendwie war mir Dänemark da ein bisschen griffiger. Die treffen dann jetzt eben auf eine Mannschaft, wo jetzt plötzlich auch die letzte, nicht Schwachstelle im Kader, aber wo auch der letzte Spieler funktioniert, Kane, wenn der jetzt auch die Tore raushaut, jetzt drei Tore hintereinander, dann sind da eigentlich alle ganz gut drauf und Pickford pariert mittlerweile, also das wird... Könnte einseitig wieder werden, aber nochmal ein 4-0 wäre da zu hart
für ihn. Ja, das Problem ist natürlich, dass das Spiel in Wembley ist. Also Problem aus Sicht der Dänen, dass einfach da die Engländer Heimvorteil haben, ist fast schon skandalös. Also in dann, was, 5 der 6 oder 6 der 7 Spiele, ne? Also nur jetzt in Rom waren sie, Gruppenphase komplett, dann gegen Deutschland, also 4, jetzt das 5. und dann das 6. Genau, nur Heimspiele, nur in Wembley. Das ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil für die ganzen Kontrahenten, logischerweise. Erst recht durch die Einreisebeschränkungen, ne? Dass nicht mal wirklich Fans ins Land reisen können. Ich glaube, es werden ja auch wieder nur Dänen vor Ort sein, die in England leben. Von daher hast du da einfach als Dänemark ja ein monsterschweres Auswärtsspiel. Also du spielst eh schon gegen einen der beiden Top-Favoriten mittlerweile. Gegen eine Mannschaft, die gut drauf ist, die schwer zu knacken ist, die noch kein Gegentor kassiert hat. Das alles wäre eh schon schwer. Und dann hast du auch noch ein Auswärtsspiel. Das macht es halt einfach brutal. Ne? Das ist schon bitter und auch aus neutraler Sicht irgendwo ungerecht. Also ich fände es einfach besser, wenn das Spiel in einem neutralen Ort stattfinden würde, in einem neutralen Stadion.
Spielplan steht ja schon ewig fest. Also es war bekannt, dass England so eine Reise, eine Tour haben könnte, das dann kurzfristig umzulegen. Jetzt nach München, das ist auch, glaube ich, nicht möglich. Und dann geht es natürlich viel um Politik. England will ja auch die EM, was ist es dann, 28 austragen. Auch deswegen hat man jetzt versucht, irgendwie mit Augen zudrücken, alle Corona-Regeln aufheben und noch mehr 60.000 jetzt ins Stadion einlassen und die VIP, die ohne Quarantäne rein können. Also da macht man sich dann natürlich bei der UEFA beliebt und deswegen wurde das jetzt nichts mehr geändert. Also ist ein Nachteil, ja, aber war so abzusehen.
Ja, das schon, aber es ist halt sportlich einfach ein mega Nachteil für die Dänen und deswegen normalerweise würdest du sagen, naja, die Dänen kommen jetzt auch mit Schwung, ne, mit Euphorie, emotionalisiert natürlich, aber so halt hast du halt das Auswärtsspiel. Plus, sollte man auch nicht vergessen, diese schwere Reise, also sie müssen ja auch aus Baku anreisen, ist ja auch, ne, Belastung, Stress, körperlich anstrengend und in Baku haben sie komplett platt gewirkt. Die letzte Viertelstunde gegen die Tschechen in der Schlussphase, da ging ja gar nichts mehr. Bei beiden Mannschaften, die waren beide komplett platt. Da waren ja auch 30 Grad in Baku zu der Uhrzeit. Also körperlich, ne, sehe ich Dänemark im Nachteil. Auswärtsspiel haben sie. Das sind so, ja, leider Dinge, weshalb ich sage, England ist der Favorit und England wird es dann auch packen. Nicht unbedingt jetzt wieder mit einem 4-0 oder so, aber ja, lass es halt ein keine Ahnung, 2-0, 3-1 werden. Ich hoffe, dass sie zumindest ein Tor schießen, die Dänen. Damit die Engländer endlich ein Gegentor kassieren. Kann ja nicht sein, dass die ohne Gegentor ins Finale marschieren, ey.
Ja, auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall dann noch eine schöne Happy-End-Geschichte für die EM der Dänen, die ja sehr negativ angefangen hat, aber dass die Mannschaft da jetzt so viel Kraft rausgeschöpft hat mit Christian Eriksen und da eben jetzt im Halbfinale steht. Sensationell. Und wer weiß, Dänisch Dynamite, vielleicht gibt es ja doch noch die ganz große Explosion im Wembley und dann stehen plötzlich die im Finale. Da ist es Mittwoch um 21 Uhr soweit.
Haben also wir noch was? Ja, mein abschließende Tipps ist, ich habe es ja eh schon vorweggenommen, Italien, England, das Finale, das ich glaube, dass es gibt. Aber das Finale, das ich mir wünsche, wäre tatsächlich Spanien, Dänemark. Ja. Also das wäre mein Finale der Herzen. Aber ich fürchte, es kommt dazu nicht. Oder glaube.
Dazu wird es nicht kommen. Ich sage auch, England gewinnt wieder 2-0, 3-0. Ja, ich sage 2-0. 3-0 sind, sage ich. 2-0. Das passt nicht. Okay, soweit zur Europameisterschaft. Haben wir den Block schon abgearbeitet? Auch verrückt. Bisschen was aus La Liga haben wir noch. Fangen wir doch mal mit dem Offensichtlichen an. Bei Real Madrid war heute Trainingsauftakt. Also Carlo Ancelotti eine Woche früher als ursprünglich geplant hat er seine Mannschaft zurückempfangen. Natürlich sind noch jede Menge Nationalspieler noch verreist. Ein Spieler, der eigentlich geplant war, hat gefehlt oder ist zumindest noch nicht zu sehen. Und ich habe noch nichts anderweitiges gehört, dass Isco nicht dabei war. Das ist ja auch einer der Kandidaten, wo man, ja, sagen würde, danke für alles, aber wir würden uns gerne ein Gehalt sparen, also sucht ihr bitte einen neuen Club, vielleicht passiert da noch was. Natürlich sind Ødegaard, Jovic und Brahim zurück, könnten auch alle drei bleiben, wobei Brahim sieht es eher danach aus, dass Milan ihn doch nochmal ausleiht oder so. Jovic wird auch davon abhängen, wie er Carlo Ancelotti überzeugen kann, und Ødegaard soll da endlich jetzt mal ankommen und die Zukunft sein und dann mal gucken, wenn die anderen Nationalspieler nach und nach in den nächsten Wochen zurückkehren. Ist ja erstmal eh noch Olympia, wo auch 5 Blancos verreist sind, also da Saison Vorbereitung bei Real Madrid hat angefangen. Wobei eine Sache ist natürlich noch Varane, der könnte auch noch spannend werden auf dem Transfermarkt, wo immer noch nicht klar ist, was plant er, was will er. Nach 10 Jahren könnte er gehen und dann könnte auch Real Madrid gut was einnehmen mit ihm.
Da gibt's ja, letzte Chance, ne? Was einzunehmen. Chance, ne? Das ist es ja, der Vertrag läuft ja 2022 aus. Sprich, letzte Chance da, Geld zu verdienen für Real Madrid, sollte er nicht bleiben wollen, wonach es ja irgendwie aussieht. Ne? Also es sieht ja danach aus, als würde er auch zumindest nicht verlängern. Und dann als Verein musst du abwägen, was ist mir wichtiger, eine Saison mit ihm, mit einem Weltklasse-Verteidiger, dann irgendwie höhere Chancen haben, die sportlichen Ziele zu erreichen, oder machst du ihn zu Geld, weil du sagst, naja, 50, 60 vielleicht, ne, irgendwie sowas, Millionen kann ich verdienen. Das musst du abwägen als Verein. Finde ich auch eine schwere Entscheidung, muss ich ehrlich sagen. Aber ich kann es verstehen, wenn sie sagen, für 50 plus kann ihn beispielsweise Man United haben. Ich glaube, die sind ja interessiert. Aber ja, für Real Madrid natürlich eine schwierige Lage, wenn ein Spieler ein Jahr vor Vertragsablauf nicht verlängern will, ne.
Ja, aber auch völlig in Ordnung. Er hat eben 10 Jahre ist er schon da und hat alles gewonnen und ist ja immer noch jung. Also da wäre es vertretbar, wenn man sich da von ihm verabschiedet und dann auch noch eben Geld einnimmt, weil Real Madrid muss auch noch einiges einnehmen an Kohle. Mal gucken, was noch passiert mit Bale oder auch einem Ceballos zum Beispiel, Brahim sowieso. Also da wäre Varane ein Kandidat, vielleicht auch Isco oder Asensio. Mal gucken. Aber viel einkaufen, das wird nicht passieren. Also auch bei Mbappé bin ich weiter skeptisch und mal gucken, was ist Pogba, Camavinga, glaube ich auch noch nicht dran, also da wird es wohl bei Alaba und dann eben Leihgaben wie Ødegaard, so Rückkehrern oder Jovic bleiben. Mal schauen, was da noch passiert. Bei Barca gibt es auch ein großes Thema. Da hat der Club ja jetzt am 1. Juli eigentlich einen Spieler verloren, der jetzt keinen Vertrag mehr hat, aber was ist jetzt mit Messi? Unterschreibt er noch, oder?
Einen recht prominenten Namen. Ja. Der vereinslos ist. Das klingt einfach krass, ne? Man muss es ja so aussprechen, wie es ist. Der Mann ist vertrags- und vereinslos. Free Agent. Will ihn denn niemand? Ne? Könnte man ja jetzt sagen. Wie kann es denn sein, dass er 5 Tage ohne Verein ist? Ja, will den denn niemand?
Nee. Also 30 Millionen im Jahr.
Ja, es ist halt, ja, die Sachlage ist ja die, Barca muss auch, ähnlich wie Real Madrid, unbedingt Kohle sparen, Gehälter sparen. Der Salary Cap, die Gehaltsobergrenze, die drückt natürlich, ne? Die ist ein Damoklesschwert so ein bisschen. Und ehe man da nicht drunter kommt, kann man seinen üppigen Vertrag, also den von Messi, nicht verlängern. Also man kann ihn nicht registrieren. Scheinbar ist das die große Problematik aktuell. Er wird verlängern bei Barca, sobald Barca Platz macht unterm Salary Cap. Dementsprechend aktuell natürlich, wer soll unbedingt weg? Klar, ihr wisst das alle, Samuel Umtiti soll weg, Miralem Pjanic soll weg und natürlich mega Monster Großverdiener Philippe Coutinho mit seinen 20 plus x Millionen Gehalt. Aber aktuell gibt es halt keine Abnehmer, ne?
Irgendwo. Auch Braithwaite, Dembélé
könnten. Ja, aber die verdienen wenigstens nicht so viel, ne? Also, aber die drei, gut, Dembélé ist schwer verletzt, den kriegst du jetzt eh nicht weg. Ähnliche Thematik wie Varane, ne? Oder Varane. Ich spreche ihn immer falsch aus, ne? Ich wurde eh schon mal gerügt von einem Patreon von uns, völlig zu Recht auch. Ich kriege das nicht raus. Also, wie Varane, ähnliche Thematik. 2022 läuft der Vertrag aus. Er hat nicht so wirklich unbedingt Bock, Stand jetzt zu verlängern, aber er ist halt jetzt schwer verletzt, Dembélé. 4 Monate. Dementsprechend, den kriegst du nicht verkauft. Und bei den anderen musst du halt die Gehälter irgendwie loswerden, sprich, ne? Vertragsauflösung zur Not, aktuell steht das sogar im Raum bei Umtiti beispielsweise und bei Pjanic, wenn die keine Abnehmer finden sollten, Vertragsauflösung. Wie bei Isco kann ich mir das auch übrigens sehr, sehr gut vorstellen, ne? Weil du die einfach, die Gehälter müssen weg, die verdienen zu viel, die Leistung stimmt nicht annähernd, sie spielen keine Rolle mehr. Ja, und bei Barca ist eben die Folge, dessen, dass eben Messi bisher noch nicht verlängern konnte, obwohl man sich angeblich einig ist. Aber ja, da muss irgendwie Kohle unterm Salary Cap gespart werden. Deswegen zieht sich das noch hin. Aber ich glaube, Free Agent Messi wird in ein paar Wochen wieder blau-rot tragen.
Ja, Trincao ist jetzt zu den Wolves, ne? Das war nur mit Kaufoption, ja, ja. Ein Jahr verliehen, okay.
Genau, ein Jahr verliehen, 29 Millionen, das ist sogar plus minus genau das, was sie vor einem Jahr gezahlt haben, also 31 haben sie gezahlt an Braga, jetzt für 29 könnten sie, das ist sogar okay aus Barca-Sicht, muss man ehrlich sagen, also natürlich kannst du sagen, ja, eigentlich sollte ein Upgrade haben in der Ablösesumme, weil er ist ja jetzt bei Barcelona, aber er hat ja war immer nur Joker. Also ich glaube, im Schnitt 20 Minuten pro Spiel gespielt. Ich meine nur sogar nur 7 La-Liga-Starts oder 4 irgendwie sowas. Also auf Barca-Welt steht es ausführlicher natürlich, die ganzen Zahlen. Also es kam einfach ein bisschen zu wenig von ihm und auch da, ne, Barca braucht dringend Kohle. Aber du bist halt in einer schlechten Verhandlungsposition. Dementsprechend niemand will dir das Geld unbedingt hinterherwerfen. Und wenn ein Spieler ein Jahr lang nicht wirklich Stamm war, will ihn der Verein natürlich eher lieber ausleihen und testen, wie gut er ist und ihn dann erst kaufen. Also das kann man irgendwo natürlich auch verstehen. Ja, und das ist halt die Problematik von so, ja, Bankdrückern, so nenne ich es mal, bei Barca und bei Real natürlich.
Dann in der Liga gab es eine spannende Torhüter-Personalie. Marco Dimitrovic ist ja, der Vertrag mit Eibar ist schon lange ausgelaufen und dann gab es eh den Abstieg. Also es war klar, dass er auf Suche nach einem neuen Verein gehen wird. Jetzt ist er fündig geworden beim FC Sevilla. Dort wurde ja schon Vaclík verabschiedet, Tschechiens Nationaltorhüter. Und ja, spannend, dass sich da jetzt Dimitrovic mit Bono um den Platz zwischen den Pfosten streiten wird. Also eigentlich ein ganz gutes Signing. Mit 29 Jahren ist er auch noch im sehr guten Alter. Also da bin ich gespannt drauf, ob wirklich der Bono weiter die unangefochtene Nummer 1 bleibt.
Ja, aber ist es denn ein klares Upgrade zu Bono und Vaclík? Also ich finde da alle drei so mehr oder weniger auf einem guten, okayen Level, aber jetzt ja keiner, wo du sagst, boah, das sind so ein Champions-League-Garant-Torhüter, weißt du? Ja,
okay, Hast du recht. Für mich ist alles ein Upgrade erstmal zu Vaclík. Ich mag ihn eigentlich gar nicht, obwohl er eine gute EM hatte.
Ich wollte gerade sagen, der spielt eine herausragende EM. Also das ist ja das Gute für Sevilla. Der spielt so eine starke EM, die werden wahrscheinlich mega Kohle für den kriegen, kann ich mir gut vorstellen.
Oder ist der Vertrag nicht sogar ausgelaufen?
Ist der ausgelaufen?
Ich meine, er wurde auf jeden Fall schon verabschiedet, so mit Pressekonferenz und allem.
Echt, ist der auch? Ja, weil das wäre dann mal schlechtes Business von Monchi. Normalerweise hat er ja ein Händchen dafür, Spieler zum richtigen Zeitpunkt und für die richtige Summe zu verkaufen. Und Vaclík spielt so eine Monster-EM, da hättest du locker deine 20-25, sag ich mal, kassieren können.
Boah, ja.
Glaubst du nicht?
Ja. 10-15 zu Corona-Zeiten vielleicht.
Also. Na gut, Corona-Rabatt, okay, meinetwegen. Aber nee, ja, so ist er weg. Offenbar umsonst, for free. Muss man gucken, ob jetzt Dimitrovic Stamm wird gleich. Mein Bono macht seine Sache schon gut. Manchmal ist er wackelig, dann hält er wieder grandios. Ein Tore schießen kann er ja auch, ne? Sollte man ja auch nicht vergessen.
Dimitrovic auch.
Dimitrovic auch. Stimmt, beide. Stimmt. Das sind ja die beiden, die ein Tor geschossen haben, die beiden Torhüter.
Dimitrovic den Elfmeter gegen Atletico
und
Bono im Spiel gegen, keine Ahnung.
Valladolid war es in den 93. Ja, stimmt. Also von daher interessant. Übrigens gibt es auch noch einen anderen interessanten Wechsel in der Liga, den ich persönlich interessant finde. Vitolo wechselt von Atletico zu Getafe, muss also nicht mal umziehen. Geht's hier 15 Kilometer gen Süden. Bleibt im Großraum Madrid wohnen. Interessant für Getafe, die Probleme haben, ne, Fußball zu spielen. Neuer Trainer jetzt, Bordalas ist ja zu Valencia, jetzt ist Michel zurück. Und da ein Offensivspieler, der ein bisschen was kann am Ball, der ein bisschen dribbeln kann, ein paar Elfmeter rausschinden, gar nicht so schlecht für Getafe, ne?
Ja, ich fand Vitolo immer als Joker ganz okay, auch wenn er, ja, kam jetzt gar nicht mehr so oft zum Zug, vergangene Saison jetzt auch gar keinen Treffer, sehe ich gerade, aber davor die Saison war noch ein bisschen besser, egal. Getafe hatte ja vergangene Saison schon Jorge Molina, Vereinsikone verloren, der war so ein Torgarant vorne, jetzt auch Ángel Rodríguez abgegeben, also da ist jetzt nicht mehr viel über, ich weiß gar nicht, Enes Ünal noch da, Cucho Hernández ist, glaube ich, auch wieder weg, also da ist, glaube ich, noch ein bisschen Bedarf vorne. Ob da jetzt Vitolo gleich,
bitte. Übrigens, Ángel ist der Soldado-Nachfolger. Ángel Rodríguez wechselt ablösefrei zu Granada. Wir hatten uns ja gewundert in der letzten Folge, ne, dadurch, dass Soldado zu Levante geht, wen da als abgezockten Neuner Granada holen kann. Ja, einen erneuten Routinier. Sind damit so gut gefahren, denken sich, weil Ángel ist ja auch 34 schon, aber der weiß, wo das Tor steht. Also das ist so ein abgezockter Joker. Steht ihm gar nicht schlecht zu Gesicht, glaube ich, Granada.
war auch, glaube ich, einer der erfolgreichsten Joker in den letzten Saisons immer, also einer mit den meisten Toren von der Bank. Das kann schon passen, aber ja, ob das da immer reicht für Startelf, mal gucken, Granada. Noch irgendwas aus La Liga? Ich glaube, Atletico will irgendwie doch Dembélé halten, aber da habe ich jetzt noch nichts Konkretes gehört. Würde mich wundern, der kam ja auch kaum zum Zug irgendwie, kein Treffer gemacht.
Ja, noch ist es natürlich ruhig transfermäßig, also so viele kleinere ablösefreie Dinge, ne? So Osasuna und so, aber den großen Blockbuster-Transfer gibt's bisher nicht und ich wage zu behaupten, den wird es auch nicht geben. Im Corona-Zeitalter, die Spanier haben alle kein Geld. Von daher ja eher die Wechsel, die ablösefreien von Umtiti und Co. sind eher die Blockbuster-Transfers wahrscheinlich.
Wow. Ja. Klingt toll.
So ist es halt, ne? Wenn du keine Kohle hast, wenn du sparen musst, Salary Cap, dies, das, dann tut sich halt auf dem Transfermarkt nicht so viel.
Dies, das, so ist es. Nun gut, dann bleibt uns nur noch übrig, uns auf die Spiele zu freuen. Dienstag eben Italien gegen Spanien, 21 Uhr. Wir tippen beide auf Italien-Sieg. Mal gucken, liebe Zuhörer, ob das was anderes wird. Dann werden wir uns natürlich, ich glaube, wir werden uns so oder so hören, egal wie das ausgeht, das Halbfinale, ob Rausschmiss oder Finaleinzug. Da schauen wir dann nochmal, wie genau das sein wird. Hast du sonst noch was zum Abschluss, Herr Alex?
Fällt mir nichts ein, außer dass ich natürlich La Roja die Daumen drücken werde und ich hoffe, ich bin nicht ganz so enttäuscht. Dich kann man im Rasenfunk wieder hören, da hast du schon Werbung gemacht.
Genau,
für
Mitternacht dann.
Ich möchte mal hier kurz Werbung für die Kollegen von Sportradio Deutschland machen. Da waren wir beide nämlich ab und zu immer mal wieder während der EM zu Gast. Das waren so kürzere Einspieler, kurze Einschätzung auch dazu zur spanischen Nationalmannschaft. Da konnte man uns nach den Spielen immer mal wieder hören, womöglich oder wahrscheinlich sogar auch nach dem Halbfinale wieder, entweder dich oder mich. Also da mal reinhören. Sportradio Deutschland kann man ganz normal empfangen.
Jo, also ich kenne es jetzt nur als Internet-Sportradio-Deutschland.de, aber
über DAB Plus kann man die auch ganz normal empfangen. Ja, okay. Über DAB, genau. Ja, jo, cool. Ansonsten Hinweis natürlich an diejenigen, die uns ein bisschen supporten wollen. Patreon.com/TikiTaka-Podcast. You know the drill. In den Shownotes gibt es natürlich auch da Links. Es gibt Tassen. Nachschub ist gekommen. Übrigens, ne? Jo. Hast du schon Werbung auf Instagram gemacht? Nee, ne?
Noch nicht.
Junge.
Endlich die weißen Tassen. Ja,
die weißen Tassen sind da. Ich glaube, 30 weiße und 30 neue rote sind da. Also schön hier einen fetten Nachschub an TikiTaka-Tassen. TikiTassa 3.0 sozusagen. Ja. Also da für diejenigen, die natürlich als Patron schon auf eine warten, die kriegen sie in den nächsten Tagen, aber auch an diejenigen, die eine wollen, die noch kein Patron sind, also patreon.com/TikiTaka-Podcast, da könnt ihr nachgucken. Oder wenn ihr sagt, ja, Patreon will ich nicht, aber eine Tasse möchte ich trotzdem, schreibt uns eine DM oder eine E-Mail. E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes oder eine DM per Instagram oder per Twitter, wenn ihr da eine Tasse wollt, also.
E-Mail ist tikitakapod zusammengeschrieben @gmail.com. Ja, da muss ich mir noch Zeit suchen und finden, mal einen Tag irgendwie nur zu packen und zu verschicken.
Naja, als würde das jetzt 8 Stunden dauern.
Steckt ja viel Liebe mit drin.
Ach so, also, na gut. Ja, okay, dann mit viel Liebe, ja. Schön.
Dann war's das. Kurzer Quickie, Tiki-Taka, halbe Stunde, bisschen drüber, aber ich glaube, wir haben jetzt euch nicht zu viel Zeit geraubt, liebe Zuhörer. Ansonsten tut's uns sehr leid. Ich war der Nils, du warst der Alex, bist es auch weiterhin noch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.